Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Der große Vorteil ist, dass du siehst, dass diejenigen, die diese wirklich intergalaktischen Produktivitätssprünge machen, das sind diejenigen, die wissen, wie der Scheiß funktioniert. Und du hast es auch bei den tollen Texten, die jetzt entstehen. Diejenigen, die verstehen, wie Texte aufgebaut sind und wie du mit Sprache arbeitest, sind diejenigen, die auch die besten Prompts machen können. KI produziert im Moment wahnsinnig viel Slop, weil viele Menschen davon ausgehen, sie können das können. Und was Selbstüberschätzung tatsächlich für Auswirkungen hat, das merkst du im Bereich der IT-Security hervorragend, das wird ganz schön teuer. Wenn du es schaffst, Angst in Neugierde zu verwandeln und in Gestaltung, dann hast du gewonnen. Und das ist das, wo ich sage, heute ist Programmieren für mich das Tool der Wahl. Ich möchte so gerne, dass Kinder dass die aus dieser reinen Genlotterie rausfallen. Es ist nicht fair, dass Armut vererblich ist. Oder vielleicht ist es nicht Armut, sondern es ist das Mindset. Es ist nicht fair, dass junge Menschen Hartz IV als Karrierechance betrachten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute zu Gast ist eine Frau, die zeigt, dass Digitalisierung keine Frage der Technik, sondern der Haltung ist. Dr. Julia Freudenberg. Als CEO der Hacker School verfolgt sie eine kühne Vision. Jedes Kind soll einmal programmiert haben, bevor es sich für einen Beruf entscheidet, und zwar unabhängig von der sozialen Herkunft. Julia ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und hat nach einer steilen Karriere in der freien Wirtschaft den Sprung ins Social Entrepreneurship gewagt. Sie brennt für das Thema digitale Teilhabe, bricht leidenschaftlich Lanzen für Frauen in MINT-Berufen und ist überzeugt, dass wir die Welt ein Stück besser hacken können. Mit ihrem Buch Hack the World a Better Place gibt sie genau dafür die Anleitung. Heute spreche ich mit ihr darüber, wie wir Bildung neu denken müssen, warum Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung tragen und wie man mit Begeisterung echte Veränderungen antreibt. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Cooles Intro. Vielen Dank.
Liebe Julia, ich habe es kurz gehalten, weil ich habe letztens bei der uns gemeinsam bekannten Jule gehört, man soll nicht so lange viele Intros machen. Deswegen halte ich das kurz. Und gleichzeitig habe ich auch gelernt, dass meine Einstiegsfrage ganz schön überfordernd ist. Und trotzdem hat sie mit 250 Folgen Tradition. Und zwar ist die Frage, Julia, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Och, ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert in einfachen Worten. Ich war immer neugierig und habe die Augen aufgemacht und vor allen Dingen die Ohren, weil mein Vater mir mal gesagt hatte, man kann mit den Ohren so viel stehlen und mit den Augen auch. Und das fand ich total cool. Und ich glaube so, die Grundlage war, dass ich Eltern hatte, die mich darin bestärkt haben, auch auf meine Stärken mit zu vertrauen und geilen Scheiß zu machen, egal wie cool das irgendwo ankommt. Von daher, ich durfte viel ausprobieren. Ich war auf der Waldorfschule, ich habe 40 Jahre Geige gespielt und habe eigentlich immer Freude daran gehabt, Sachen auszuprobieren und sie besser zu machen. Also ja, war ganz cool bisher.
So, jetzt gehe ich natürlich gleich klischee-mäßig rein. Ich spiele immer den Bösen dann hier. Waldorfschule, das klingt gar nicht nach dem, was du erreicht hast. Also im Klischee. Du hast mit einem Buch herausgebracht, was ich ja total genial finde, nämlich aus einer meiner Reihen, mit der ich aufgewachsen bin, nämlich mit der Was-ist-was-Reihe. Und da hast du das Buch mit rausgebracht, Logisch, Genial, Digital, Abenteuer, Informatik. Für mich schon Widerspruch in sich, aber offensichtlich nicht für dich. Wie kamst du diesem Buch und wie kamst du der Intention zu diesem Buch?
Das Witzige ist, dass Waldorfschulen tatsächlich ja unglaublich viel Raum für Klischees bieten. Wir können ja auch unseren Namen tanzen. Also ich kann das tatsächlich. Ich habe sogar gesponnen, also so wirklich mit Spinnrad und auch diesem Tretding. Also ich bin offizieller Spinner, von daher kann man damit sehr viel machen. Wir haben aber auch Turbo Pascal programmiert, also in der 7. Klasse oder so, Right Line, Right Line, Right Line. Also die Waldis sind schon, also manchmal ein bisschen drollig, aber oft richtig, richtig cool dabei. Und zumindest habe ich da dieses freie Denken gelernt. Auch diese Waldorf-Monatsfeiern, die man hatte. Du stehst, ich glaube, fast jeden zweiten Samstag oder sowas vor der gesamten Schülerschaft auf der Bühne und machst da mehr oder weniger bekloppte Sachen. Also das Highlight ist der Wasserfall in der Eurythmie, wo du so einen Metallstab auf den Rücken legst und musst ihn wieder auffangen und die Hälfte fällt immer runter und alle warten nur drauf. Also ich liebe Bühnenpräsenz, ich liebe freies Sprechen, ich liebe frei zu denken. Und der Zusammenhang zu den Was-ist-was-Büchern ist tatsächlich der, dass durch das, was wir tun, der Was-ist-was-Verlag auf uns aufmerksam geworden ist und eine wunderbare Lektorin mich anschrieb und sagte, ey, wollt ihr nicht was zu Informatik schreiben? Und ich war schon kurz davor zu sagen, auf gar keinen Fall, ich bin gerade busy Welt retten. Und ein wunderbarer Kollege von mir, der Matthias Feldmann, sagte, wehe, du schreibst das, ich wollte schon immer ein Kinderbuch schreiben. Und die Chance. Und da habe ich gesagt, gut, aber dann gehen wir beide drauf. Ich mach so diese psychosozial sonst wie was, du machst die Tech-Inhalte und zusammen rocken wir das Ding nach vorne. Und hey, das zweite Buch dazu, Schlau, Schlauer KI, ist sogar die am schnellsten abverkaufte Erstauflage von Was ist was geworden. Also wir sind da schon mega stolz drauf und nutzen das einfach als einen Kanal, diese Botschaft weiter in die Welt zu tragen.
So, finde ich total stark. Also ich habe ja selber mal einen IT-Bereich geleitet, ohne überhaupt Ahnung von IT zu haben. Das heißt, immer wenn ich bei den Meetings von meinem Leiter IT war, und ich würde sagen, ich habe 5% von dem verstanden, was die da erzählt haben, wäre das geprahlt. So, das heißt, das waren schon für mich die Nerdys unter sich. Ich fand das total toll, aber ich habe da gar nicht so einen klugen Zugang zu gefunden. Und dann sind wir eigentlich auch schon zu deinem Thema. Warum, glaubst du, sollte ein Kind programmieren lernen?
Ich könnte die Frage zurückgeben mit, warum glaubst du, sollte ein Kind laufen lernen? Also für mich ist es tatsächlich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Für mich ist Programmieren das digitale Krabbeln. Und nahezu jedes Kind ist gekrabbelt, bevor es gelaufen ist. Und die, die diesen Schritt überspringen, haben oft Probleme mit Hüftdysplasien, weil durch das Krabbeln ja erst die Hüftschalen mit ausgeprägt werden. Und das ist das, was ich erreichen möchte. Wenn ein Kind laufen lernt, braucht es oft nochmal einen viel engeren Connect zu seinen Eltern, weil es dann versteht, es kann sich entfernen. Also gibt es auch durchaus Risiken. Aber wenn du das als Eltern gut unterstützt und wenn du als Inspirer, als Lehrkraft, auch als Eltern unterstützt, dass die Kinder sich mit der digitalen Infrastruktur auseinandersetzen und dass die Kinder verstehen, dass sie etwas können, dann hast du genau diese Vergleichbarkeit wieder, ob ein Kind später Hürdenlauf macht, Sprint, Marathon, Ironman, egal was. Die sind alle vorher gekrabbelt. Und das möchte ich als Grundlage legen, dass Kinder sich in der Welt wirklich zurechtfinden können und eben auch dahin kommen können, wo sie hinwollen.
Ich bin gerade so ein bisschen gefangen in einem eigenen persönlichen Dilemma. Und zwar von meinem eigenen Verstand in diesem Sinne. Ich selber habe heute den ganzen Tag ganz viel mit Claude verbracht, meinem digitalen Mitarbeiter. Das heißt, der hat gerade eine Website für mich programmiert, der hat gebaut im Hintergrund. Der hat ganz, ganz viel gemacht. Und ich stelle mir die Frage, warum muss ich denn noch programmieren lernen, wenn das jetzt alles wer anders macht? Ist nicht jemand, der heute Python lernt, morgen schon out of date?
Das kommt drauf an. Wenn er nur sagt, ich möchte nur Python lernen und nichts anderes und ich möchte alles von der Hand schreiben, dann kann man nur sagen, okay, viel Spaß. Dann bist du wahrscheinlich morgen out of date. Aber was einen gigantischen Unterschied macht, ist, und das wäre auch meine Anregung, wie man KI nutzen möchte oder kann, wenn man selber sein Verständnis erweitern möchte, frag doch mal Claude, guter Junge übrigens, warum er was macht. Und sich von Claude zum Beispiel Excel-Tabellen erklären zu lassen oder auch zu sagen, okay, warum hast du das so gebaut? Warum bist du dem Vorschlag gefolgt und nicht dem? Was hat das für eine Auswirkung? Hast du bedacht das? Wenn du auf diese Weise mit KI interagierst, kommst du auf ein komplett anderes Level. Und ich hatte mit besagtem Matthias Feldmann auch gerade gestern wieder die Diskussion, ja, wir müssen wahrscheinlich an die Ausbildungsinhalte ran. Was heißt wahrscheinlich? Wir müssen an die Ausbildungsinhalte ran. Aber der große Vorteil ist, dass du siehst, dass diejenigen, die diese wirklich intergalaktischen Produktivitätssprünge machen, das sind diejenigen, die wissen, wie der Scheiß funktioniert. Und du hast es auch bei den tollen Texten, die jetzt entstehen, diejenigen, die verstehen, wie Texte aufgebaut sind und wie du mit Sprache arbeitest, sind diejenigen, die auch die besten Prompts machen können. Und von daher ist es etwas, KI produziert im Moment wahnsinnig viel Slop, weil viele Menschen davon ausgehen, sie können das können. Und was Selbstüberschätzung tatsächlich für Auswirkungen hat, das merkst du im Bereich der IT-Security hervorragend, das wird ganz schön teuer. Und da wirklich zu gucken, wir brauchen sicherlich nicht jemanden, der 5 differenzierte Programmiersprachen spricht. Aber warum ist die zweite Fremdsprache im Abitur nicht zum Beispiel Python, um das Verständnis für technische Sprachen zu entwickeln? Und da zu gucken, wenn du am Ball der Zeit, wenn du wirklich am Ball bleibst, am Zahn der Zeit, dann kannst du dich auf alles weiterentwickeln, was du willst. Und du hast vor allen Dingen nicht dieses riesengroße, angstbesetzte Feld, die KI macht ja alles weg und so weiter, sondern du gehst mündig da rein und wir schaffen uns keine häufig weiß, männlich, reichen Eliten, wo ganz wenige darüber entscheiden, was wer verstehen darf, sondern wir schaffen ein viel breiteres Verständnis, wie man auch wirklich mit KI sinnvoll und zielbringend arbeiten kann.
Ja, ich nehme deinen Punkt von eben nochmal auf, weil ich bin halt so ein Hobbyprogrammierer, wäre ja schon zu übertrieben, aber ich interagiere ja sehr als Selbstständiger einfach super viel mit Technik, mit KI, mit WordPress, mit Websites etc. und merke immer wieder, okay, man stößt schnell an seine Grenzen. Und das, was du heute beschrieben hast, konnte ich bei Claude total schön sehen. Also der hat erst die Website generiert, hat einen Konnektor zu Miro aufgebaut und dann hat er jeden seiner Schritte aufgezeigt. Und das war tatsächlich cool, um zu sehen, was funktioniert, was macht er gerade. Und das war tatsächlich schon so ein begleiteter Lernprozess für mich. Und gleichzeitig cool, muss man ne? ja diese einzelnen, ja, mega. Also, und vor allem, der hat jetzt schon da Feierabend gemacht, weil irgendwie meine Tokens aufgebraucht sind. Ich muss den nachher nochmal auf Arbeit schicken. Dann darf der nochmal ran um 6. Aber es ist tatsächlich faszinierend und es ist ja eine Lernreise, über welche Plattformen, über welche Tools, über welche Konnektoren der wie zugreift. Ja. Und Ich nehme mal noch das Beispiel, weil ich bin ja immer noch begeistert von dem Was-ist-was-Buch. Meine kleine Tochter, meine Große hat ja hier schon mal den Podcast moderiert, die ist eher so künstlerisch kreativ. Die Kleine ist so naturwissenschaftlich mega begabt und ist extra auf so einer Schule und macht bei Experimenten mit. Und ich glaube, für die ist das genau das. Und jetzt wäre auch für mich noch eine Frage, weil was mich immer so an Informatik abschreckt oder viele am Informatikstudium ist, ja die andere Sprache der Logik, das ist ja Mathematik. Welche Rolle spielt Mathematik in Informatik und Programmieren?
Also ich glaube, dass ein grundlegendes Interesse für Mathe überall hilft. Genauso wie ein grundsätzliches Interesse an Sport. Das hilft, den Körper fit zu halten, das andere hilft, den Geist fit zu halten. Und ich sehe halt die große Herausforderung bei Mathe, das ist gar nicht das Thema, das ist der Ruf. Und der Ruf ist so früh, so ruiniert, auch häufig durch Lehrkräfte, wo du gar nicht so sehr auf das Verständnis gehst, sondern immer eher auf die Herausforderungen, die damit sind. Und es ist, also eine Freundin sagte mir neulich, Mathe ist ein Bruchteil der Miete. Viel wichtiger ist, dass du Bock auf logisches Denken hast, dass du Bock auf wirkliche Strukturbildung hast, dass du projekthaft denken kannst. Und das sind die Sachen, oder Kommunikation ist im KI oder im IT-Bereich eine unglaublich wichtige Fähigkeit, weil du so viele Sachen zusammenziehen musst. Und nach meiner Einschätzung, Mathe, Statistik sind halt so Themen, da musst du im Studium auch mal mit durch. Ist auch etwas, wo wir hinterfragen können, ist alles das, was wir da lehren, heute noch zeitgemäß? Musst du, wenn du es auf die Schule überträgst, auch die 10 adverbialen Nebensätze noch lernen? Musst du, wenn du dir schon Englisch drauf geschafft hast, auch noch Französisch oder Spanisch lernen? Oder wäre Python geil? Also ich glaube tatsächlich, dass Mathe nicht mal halb so schlecht ist wie ihr Ruf. Und für das Informatikstudium per se ist Mathe nicht das Alleinige, was du brauchst, um was über Gedeih oder Verderb entscheidet, sondern es ist ein Teil des Ganzen. Und wie gesagt, wie Sport ist immer schon nicht schlecht.
Ich bin ja bei dir. Ich habe nur, du hast gerade alte Wunden aufgerissen, mein Mathe-Schein und der Statistikschein war so einer der hart erarbeitetsten, die ich somit hatte. Aber tatsächlich danach im Studium habe ich es gebraucht. Also Volkswirtschaft, Mikroökonomik, Makroökonomie, das waren ja die Sachen, wo man es dann wirklich mal sinnvoll ansenden kann und Grenznutzen, Grenzkosten. Plötzlich hat das, was ich nicht verstanden habe, aber auch Sinn ergeben. Und man hat einen Mehrwert und einen Nutzen davon. Und ich glaube, das Gleiche kann halt auch beim Programmieren passieren. Was passiert denn mit einem Kind, das erste Mal programmiert?
Ganz häufig hast du dieses, boah, das ist ja doch gar nicht so schwer. Also was wir versuchen, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn du es im Schulunterricht hast und es beginnt entweder mit Knöpfchenkunde oder mit irgendwas, wie du sagtest, wo du gar nicht weißt, wofür brauchst du das eigentlich, kann das auch durchaus schwierig sein. Wenn du es aber so baust, dass du den Kindern mit den Kindern zusammen eine Aufgabe auswählst und denen sagst, okay, lass uns mal ein Spiel bauen. Was für einen Hintergrund willst du? Was für einen Charakter willst du? Wie könnte das aussehen? Möchtest du, du hast ja, wenn du zum Beispiel so über einen Flappy Bird redest, kannst du ja immer entscheiden, ist das Freund oder Futter? Also, oder ist das Freund oder Feind? Ne? Kann man das essen oder kann das weg? Und das sind eben einfach die Punkte zu sagen, bezieh sie mit ein, lass sie mitgestalten. Und wenn du dann sowas hast, dann verstehen die plötzlich, dass das Koordinatensystem keine Scheißerfindung vom Mathelehrer ist, um sie wirklich zu ärgern, sondern dass du damit Bewegung abbilden kannst. Dass zum Beispiel eine Figur Y-5 fällt in Schleife, weil sonst endet es hier. Es sei denn, Bedingung, Leertaste, dann Y+3. Und die verstehen, warum sie es tun. Und dieser Aha-Effekt, boah, das macht ja Sinn, das ist für mich immer das Coolste zu beobachten. Und danach hast du sie eher gesagt.
Die Zuhörenden sehen es jetzt nicht. Die hören nicht nur auf der Tonspur. Aber wenn man dich googelt, hast du ja eine extrem starke Corporate Brand. Und du wechselst ja die Corporate Brand auch nicht oder das Kleidungsstück schon, aber nicht das Label. ganz groß steht bei dir Hacker School drauf. So, was ist die Hacker School? Warum gibt es die Hacker School? Warum wurde die gegründet? Es klingt ja so ein bisschen wie so ein kleiner Verbrecherverein, der kleine Chaos Computer Club mit Hackern, die sich irgendwo reinhacken. Aber was ist es?
Weiß Bescheid. Du, ich sollte meine Keynote damit anfangen mit Hackerpause. Sind das nicht die Bösen? Lachen, abwarten, weiterreden. Also, wenn du rumfragst, du hast ja völlig recht, das Wort Hacker ist absolut negativ besetzt. Und weil da hast du immer so diese Freaks im Kapuzenhoodie und es gibt ja auch solche. Also wenn du über die Black Hat Hacker redest, das kann man ja auch nicht schön reden, das sind Verbrecher. Im White Hat Hacking bist du ja auf der ganz anderen Seite unterwegs. Da hast du ja noch mehr Farben. Blue Team, Red Team. Das Red Team greift an, das Blue Team verteidigt. Die versuchen dann wirklich Schwachstellen zu finden, bevor sie die Bösen finden. Und das sind Gamer im weiteren Sinne. Also die haben so einen Bock da dran. Und man muss auch fairerweise sagen, solche Hacker, die spielen anders. Die bauen etwas und dann zerstören sie es und versuchen es besser wieder aufzubauen. Also das ist so ein ganz eigener Schlag Mensch. Aber trotz dieses längeren Intros ist nicht das, was wir machen. Weil Kinder für IT-Security zu begeistern, ist gar nicht trivial. Du brauchst halt eine Menge Voraussetzungen. Also du musst dich in Python auskennen. Du solltest eine Idee von Netzwerktechnik haben, von Funk überhaupt, von KI sowieso. Und da hast du viele Momente, die eben dagegen sprechen, dass du niedrigschwellig schnelle Erfolgserlebnisse hast. Und na, die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist nun nicht gerade gewachsen, vorsichtig formuliert. Und deshalb, wir gehen eher mit einem anderen Hacker-Mindset ran. Du kennst ja die Lifehacks, ne? Also oft ein bisschen bekloppte. Du kannst zum Beispiel eine Klopapierrolle, wenn du mühsam das Pappding rausprokelst, von innen aus abrollen. Das heißt, du brauchst keinen Ständer, sondern kannst das Zeug rauszupfen. Hey, kann man machen, kann man lassen. Aber wenn du so ein bisschen auf dieser Schiene bleibst, kann ich dir ein Beispiel aus meinem privaten Leben erzählen. Und zwar sind das unsere Hühner. Wir haben seit Corona Hühner. Ich kann das auch nicht wirklich sinnvoll erklären. Mein Mann wollte das gern und wir haben hier eine gleichberechtigte Partnerschaft. Ich habe nur gesagt, mein Job ist, ich esse die Eier und um den Rest kümmert ihr euch. Weil, also Hühner hält man ja aus Gründen draußen, weil nicht alles, was rausfällt, ist ein Ei. Und man weiß vielleicht auch, dass Hühner sehr viel trinken. Also die müssen ja auch die Eier produzieren und so halber Liter pro Huhn pro Tag ist ja schon Standard. Und im Sommer kein Thema, Rinnen zu, ne? Kannst ja nachfüllen. Im Winter total ätzend, weil da friert immer das Wasser ein. Und wir hatten schon wirklich wüste Diskussionen, jetzt muss man das Wasser wieder austauschen und es ist immer so kalt draußen und Mama, willst du nicht? Und ich so, burp, wir hatten besprochen, ich esse die Eier. Und bevor ich dachte, ich lasse mich scheiden oder gebe Kinder zur Adoption frei, kam dann der Hacker-Gedanke ins Spiel. Was brauchst du, um eine Familie zu retten? Du brauchst ein Microbit, du brauchst eine Heizspirale und du brauchst 3 Zeilen Code. Wenn Temperatur unter 0, Heizspirale an, Wasser warm, Ehe gerettet, Kinder glücklich, Hühner am Leben. Und das sind so die Sachen, was wir vermitteln wollen. Guckt euch die Welt an, macht sie mit Code ein bisschen besser, lacht gerne mal dabei, macht geilen Scheiß. Und das ist halt eben das, Kinder haben diese Gedanken, vor allen Dingen, wenn sie jünger sind. Sie verlieren sie sehr schnell, wenn sie in die Schule kommen und sie beziehen nie Informatik mit ein. Und das wirklich zu machen, also Hacker School, die Kids denken häufig so, wow, sind das nicht die Bösen? Und dann sind wir die Coolen. Und der Wurm muss doch dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wenn ich dadurch die Aufmerksamkeit der Kinder habe und mit denen dann geilen Scheiß machen kann und sie haben den Kopf offen, dann habe ich doch gewonnen. Also das ist die Hacker School und wir sind ein kleines bisschen verrückt.
Ihr bietet ja an, da gibt es auf eurer Webseite, da steht Mitmachen für Unternehmen, für Schulen, für Ehrenamtliche, für Eltern. Also wie ist eure Organisation aufgebaut? Was macht die? Was ist die Zielsetzung? Ja, und wer kann sich da wie beteiligen oder auch von profitieren?
Also Spenden ist immer gut, aber das nur vorab, da komme ich später drauf. Also Hacker School so ein bisschen mal in Zahlen, Daten, Fakten. Ich leite die Hacker School. Ich habe ein wunderbares Team von ungefähr 80 Leuten auf so grob 40 Vollzeitstellen. Sind auch viele Werkstudierende dabei. Sind fantastische Menschen, die überall woanders ein Vielfaches von dem verdienen könnten, was wir im sozialen Sektor zahlen können, die aber aus Gründen da sind, weil es ist ein Herzblutthema. Es geht um die Kinder. Wir sitzen offiziell in Hamburg. Wir sind aber remote first, also die Jungs und Mädels sind überall von weg sozusagen. Wir haben hier Headquarters, aber sind übers Bundesgebiet verteilt. Und was die Magic der Hacker School ist, ist, dass wir über diese 80 Leute bisher schon 3.500 ehrenamtliche ITlerInnen hatten, die mit uns zusammen in Schulklassen gehen oder teilweise auch außerschulisch, aber jetzt überwiegend in Schulklassen, wo sie mit jeweils 6 Kindern programmieren. Und das heißt, wir bitten die Schulen darum, dass sie uns einen Vormittag schenken, dass wir mit einer Klasse, und zwar ganze Klasse, nicht nur die Nerd-IT-Gruppe, sondern wirklich die ganze Klasse, 4 Stunden programmieren können, Berufsorientierung machen, erzählen, was wir tun. Und das immer so in kleinen Gruppen, dass die ITlerInnen eben den Kids sagen, was sie beruflich machen, warum, dass sie sich durch die Kurse programmieren. Und das sind eben diese Inspirer, die kommen aus Hochschulen, die kommen aus der Wirtschaft, die kommen aus Podcasts, also je nachdem, wer Bock hat mitzumachen, um einfach das wirklich wahre Leben zu den Kindern zu bringen und dass sie damit auch eine große Varietät sehen, wer eigentlich mitmachen kann. Weil mein Team sagt immer so ein bisschen uncharmant für mich, aber sehr wahr, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet. Und das stimmt schon. Ich habe den coolsten ITler der Welt zu Hause und ich bin ein unglaublicher Fan meines Mannes. Das ist so ein Nerd. Der ist so mega cool. Der lernt so viel. Der wird auch nie erwachsen, sonst wäre er bestimmt auch längst nicht mehr mit mir zusammen. Aber das ist einfach jemand, oh, der macht. Und dieses Mindset zu Kindern zu bringen. Ich glaube, mein Mann und ich haben noch niemals gesagt, wir müssen arbeiten, sondern es ist eher so, oh, ich gehe schon mal an den Schreibtisch, okay? Und guck mal, was ich mit KI gebaut habe. Ich habe gerade mir noch was Neues zusammengefrickelt. Und das ist so cool, diese Neugierde, dieses Selbstverantwortliche zu den Kindern zu bringen. Das bedeutet mir die Welt. Und das ist einfach was, auch wenn wir mit Studis arbeiten, da kooperieren wir mit Hochschulen, da haben wir oft Deals, die Studis kriegen 3 Credit Points von der Hochschule und gehen mit uns 10-mal in Schulklassen rein, lernen durch Lehren. Man sagt ja immer, wenn du es deiner Oma erklären kannst, hast du es selber verstanden. Wir haben jetzt nicht so viele Omas, aber wir haben den Arsch voll Kinder. Und da wirklich genau diesen Prozess zu durchlaufen, das ist so wertvoll. Und für mich ist dieser Ansatz, wir haben ja mit KI eine so unglaubliche Geschwindigkeit oder überhaupt mit Technologie, Verkürzung der Innovationszyklen. Das kann ein Schulsystem nicht. Das kann auch kein Elternhaus alleine. Aber wenn wir Eltern und Schule und Unternehmen und Wissenschaft zusammendenken, dann können wir für die Kinder ein Lernsetting schaffen, dass die Bock darauf haben, die Zukunft zu entdecken. Und wir haben die ängstlichste Generation, die einsamste Generation seit Aufzeichnung dieser besonderen Ausprägung. Und das Mindeste, was wir unseren Kindern schulden, ist doch, wenn wir ihnen so einen angekratzten Planeten hinterlassen, dass wir ihnen mindestens Tools in die Hand geben, zu sagen, so und so könntet ihr damit arbeiten und traut euch was zu. Und achtet, das sind Fake News, das ist KI. So kann man damit interagieren. Nehmt nicht alles persönlich. Sprecht miteinander. Seid geduldig. Instant Gratification ist für das menschliche Gehirn nicht so wertvoll. Auch mal warten müssen ist total was Gutes. Und das ist halt das, was wir mit der Hacker School versuchen zusammenzusetzen. Ich will nicht sagen, uns nimmt niemand ernst. Das ist ein bisschen zu flapsig, aber wir sind halt schwer zu greifen. Aber wir machen mit so viel Freude, bringen wir das zusammen, was da ist, und bekommen dafür auch Aufmerksamkeit und eben auch hoffentlich jetzt über die Spendenkampagne auch nochmal ein bisschen mehr Geld. Wir haben für die ersten 100.000 Kinder fast 12 Jahre gebraucht. Die nächsten 100.000 darf nicht mal ein Sechstel der Zeit sein. Wir müssen echt reinhauen, dass wir die Kids wirklich begeistern. Und ja, bisher scheinen wir das ganz gut zu machen.
Du hast jetzt ja schon den Mega-Pitch hingelegt. Das heißt, wir werden in die Shownotes dann den Link packen für die Spenden. Aber wir haben jetzt dein Pain und jetzt brauchen wir den Gain. Warum ist es so wichtig, dass Kinder programmieren lernen, auch wenn sie später keine Softwareentwickler werden?
Weil die Kinder lernen müssen, am Rand der Komfortzone sich Lernsituationen zu stellen. Mir geht es gar nicht um das Programmieren an sich. Also es ist für mich, wie gesagt, dieses digitale Krabbeln, sondern mir geht es darum, dass sie sehen, dass sie mit Technologie interagieren können. Und es ist so wertvoll, wenn sie dort Erfahrung machen, wo sie sich selbst wirksam erleben, weil Technologie wird nicht wieder weggehen. Also ich glaube auch nicht, dass das Internet wieder weggeht. Ich glaube auch nicht, dass wir zurück in Höhlen ziehen. Ich bin davon überzeugt, ich bin manchmal utopisch, manchmal dystopisch. Ich kann das selbst, ich habe ja keine Glaskugel. Ich kann nicht abschätzen, wo es hingeht. Aber was ich für tatsächlich als absolut gegeben halte, ist, Technologie wird in irgendeiner Weise wichtigen Einfluss auf Menschenleben nehmen. Und mit KI gleich nochmal mehr. Und wenn ich vor etwas Angst habe, was mit mir interagiert, habe ich den schlechtesten Ratgeber. Welche Menschen hatten denn Angst vor Geflüchteten? Oft diejenigen, die überhaupt gar keinen Kontakt hatten. Bei uns haben Mo und sein Sohn gewohnt für 3 Jahre. Meine Kinder haben zu ihm Opa gesagt. Er wohnt im Haus jetzt meiner Mutter mit seiner Familie und Mutter bei uns. Wir lieben sie. Das ist Familie. Und wenn du es schaffst, durch Erfolgserlebnisse, durch die direkte Exponiertheit an der Stelle, durch die Interaktion, wenn du es schaffst, Angst in Neugierde zu verwandeln und in Gestaltung, dann hast du gewonnen. Und das ist das, wo ich sage, heute ist Programmieren für mich das Tool der Wahl. Einfach, damit die Kinder sich sozusagen die Hände dreckig machen, dass die wirklich im Sand spielen oder mit Code spielen, dass sie verstehen, wie die Grundlage ist. Und dann werden sie aus diesem Sand oder aus den Stöckchen auch Häuser bauen können. Aber diese ersten Schritte, um Angst in Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zu verwandeln, weiß ich im Moment kein besseres Tool, als mit ihnen zu programmieren.
Ja, ja, stark. Ja, also ich glaube, es war auch noch nie so kompliziert, Nachrichten sauber zu rezipieren. Das heißt, früher gab es so ein paar Leitmedien, die man so ein bisschen kannte und einordnen konnte. Ja. Wenn aber heute der erste Zugang zu Informationen das Smartphone ist und da gibt's Trollfarmen, da gibt's Fake Information, da gibt's KI-generierte Videos. Also es gibt ja so viel. Und das irgendwie zu durchschauen und was ist eigentlich hinter dem Vorhang, was läuft da ab? Ich glaube, das ist schwieriger denn je, auch für uns Erwachsene, glaube ich. Und ich glaube, umso mehr muss man so ein bisschen auch die technische Innovation, was heute alles geht, und heute geht ja alles mit Bildgeneration, mit Tongeneration, also das ist ja total schwierig inzwischen rauszufinden.
Ja, auch für Erwachsene, genau wie du sagst, das ist super, super schwierig. Und du darfst eine Sache hier nicht unterschätzen. Wir erwarten von Kindern eine Medienkompetenz, die wir selber nicht aufbauen konnten. Also ich bin jetzt 47. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich mein erstes Smartphone hatte, aber es war nicht in der 3. Klasse. Ich glaube, mein erstes Handy, Nokia 6310i, hatte ich, glaube ich, mit 19 oder mit 20. Und die wenigsten Erwachsenen haben ihren Medienkonsum oder ihr Verhalten selber im Griff. Und dann erwarten wir, dass Kinder selbst auf die krassen Algorithmen von TikTok souverän reagieren und das ausmachen können. Ich meine, bitte, das ist naiv. Und da wirklich reinzugucken, wie können wir da unterstützen und wie können wir vor allen Dingen auch das kritische Denken fördern, dass du eben wirklich auch ganz klar hast, ey, wenn dir jemand schreibt, du musst nur 2.500 Euro überweisen, dann kriegst du von der Erbtante, die du nie kanntest, 5 Millionen. Also vielleicht lächerlich, aber das muss man üben. Und ich war super stolz, als meine Mutter neulich zu mir kam und sagte, du Mäuschen, deine Schwester ist am Telefon, die weint ganz doll, die ist irgendwie beim Landeskriminalamt und braucht ganz dringend Geld. Wo ich nur gesagt habe, sagt sie, es kommt mir sehr komisch vor. Habe ich gesagt, Mutter, ich bin so stolz, dass du zu mir kommst. Richtig gut. Und ganz ehrlich, wenn meine Schwester in Not wäre, würde sie mich anrufen und nicht dich. Und bin nur rangegangen, habe gesagt, Freudenberg, zack, weil die Leitung tut. Und das sind diese Sachen, diese Kompetenzen, logisch Dinge zu hinterfragen und nicht einfach nur mediengehypt irgendwo zu interagieren und möglichst noch so polemisch wie möglich. Das heute zu trainieren, ist ein Riesenarbeitsauftrag.
Jetzt könnte ich mir natürlich als Staatsbürger die Frage stellen, warum braucht es euch denn? Warum macht es nicht der Staat? Warum scheitert die digitale Bildung in Deutschland oft an der Realität?
Weißt du, in Deutschland scheitert vieles an zwei Fragen, die wir uns immer wieder stellen und die unnötig sind wie ein Kropf. Wer ist schuld und warum funktioniert es nicht? Und das ist so ein bisschen das Thema. Also der Volker Pispers sagte mal, wir jammern hier in Deutschland auf einem Niveau, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden. Ich würde fast sagen 90, vielleicht sogar mehr und das zu Recht. Es geht uns total gut, ja. Und es gibt viele Sachen, die hier nicht rund laufen. Und würde ich es mir aussuchen können, würde ich auch den Bildungsföderalismus sehr, sehr, sehr hart challengen. Ich verstehe, woher der Föderalismusgedanke per se kommt und ich halte ihn für gut. Ich halte im Bereich der Bildung aber für hochproblematisch, dass wir alle Sachen 16 Mal entwickeln, dass wir von Arbeitnehmenden eine Freizügigkeit von Hamburg nach München über Nacht erwarten, aber ein Kind de facto überhaupt nicht in ein anderes Schulsystem kriegen. Wir haben 180 Schulformen in Deutschland, da wirst du doch wahnsinnig. Also wir machen uns in Deutschland das Leben wahnsinnig schwer. Vielleicht auch, weil wir uns selber zu ernst nehmen. Wäre das eigentlich der Auftrag des Staates, eine gute, schnelle, nachhaltige Bildung zukunftsgerichtet für Kinder anzubieten? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich schon. Werden sie es kurzfristig hinkriegen? Auf gar keinen Fall. Wir haben ein Schulsystem, was vor 200 Jahren entstanden ist. Ganz viel mit militärischen Herausforderungen und Herausforderungen der Industrialisierung. Also das Buch von Silke Müller, Schule gegen Kinder, zeigt das nicht wunderschön auf, das wäre absolut das falsche Wort, zeigt das dramatisch auf, ist toll aufbereitet, wo die Herausforderungen liegen. Also ja, also wir sind eigentlich auf jeden Fall nicht zuständig. Das hält mich aber nicht davon ab, weil ich sehe, dass im Bereich des Sozialunternehmer dieses Berufung und Beruf sehr, sehr eng zusammenliegt. Und ich habe den coolsten ITler der Welt zu Hause. Ich habe, und auch da bin ich gebiased, die coolsten Kinder der Welt zu Hause, wie ich finde. Hochgradig anstrengend, aber ganz ehrlich, kleine Phlegmatiker waren bei mir genetisch, glaube ich, auch einfach nicht zu holen. Aber ich liebe es und ich weiß, dass das, was wir tun, dass das funktioniert und dass wir damit Leben verändern können. Und ja, es ist schon tough im Moment, auch 3 Millionen zu fundraisen und wir brauchen wirklich Unterstützung, aber wir machen es für uns zusammen und ja, vielleicht sind wir gar nicht eigentlich zuständig, aber wir machen es trotzdem und wir sind überzeugt. Weißt du, ich glaube, wenn jeder was mit zur Party bringt, dann wird das richtig cool. Und mal hast du mehr Brot, mal hast du mehr Cola, mal fehlt überhaupt das Gemüse, aber es ist eine geile Party. Und wir können zumindest die Einladung aussprechen, um diese coolen Menschen zusammenzubringen. Und deshalb, wenn ich mal Zeit habe und wir unseren Job erledigt haben, kläre ich auch gerne, wer das danach machen kann. Aber Stand jetzt, lass uns mal die Welt retten.
Ich gehe nochmal auf den gesellschaftspolitischen Teil ein, weil ich habe das zu Zeiten von Corona extrem krass erlebt. Das heißt, wir hatten hier genug Device. Das heißt, erstmal hatten wir ein Haus, wo wir hier zu viert, Frau, zwei Töchter, ganz gut untergebracht waren. Dann, klar, mussten wir uns alle Technik organisieren und auch so ein Apple iPad ist für eine Mittelstandsfamilie auch nicht ganz ohne finanziell. Und gleichzeitig gab es ganz, ganz andere Verhältnisse, die wir quasi in anderen Familien mitbekommen haben. Und da hat man schon gemerkt, dass digitale Teilhabe auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit vielleicht ist. Wie erlebst du das? Also wie ist für dich, warum ist für dich digitale Teilhabe eine Frage der sozialen Gerechtigkeit?
Für mich ist das auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiger Triebmoment, weil ich einfach sehe, also wir hatten auch vor Corona schon ein halbes Dutzend Laptops im Haus. Ich habe einen ITler zu Hause. Also die Menschen, die sagen, Homeoffice und Homeschooling kann man super verbinden, haben beides nicht richtig verstanden. Das kann man auch dazu sagen. Aber wir hatten die Devices, wir konnten uns organisieren. Und das, was ich vielleicht noch ergänzen sollte zur allerersten Frage, was mich prägt, ist eine unglaubliche Dankbarkeit für das Setting, was ich habe. Weil ich weiß, dass ich absolut privilegiert geboren bin, alleine weil meine Eltern mich wollten. Natürlich waren die auch nicht perfekt, aber sie haben 3 Jahre lang auf ihren Carport verzichtet, um mir meine wirklich fantastische Geige kaufen zu können. Ich habe dafür auch gut abgeliefert. Also ich habe Konzerte rund um Globus gespielt. Aber mir ist dieses Privileg wahnsinnig bewusst. Und Ich bin jemand, der sehr, sehr stark auf Gerechtigkeit funktioniert oder auf Fairness. Und ich kann nicht alle Kinder auf der Welt adoptieren und das möchten die auch nicht. Ich glaube, ich bin nicht unanstrengend, auch als Mutter nicht. Aber ich möchte so gerne, dass Kinder, dass die aus dieser reinen Genlotterie rausfallen. Es ist nicht fair, dass Armut vererblich ist. Oder vielleicht ist es nicht Armut, sondern es ist das Mindset. Es ist nicht fair, dass junge Menschen Hartz IV als Karrierechance betrachten. Und es ist überhaupt nicht fair, wer Zugang zu Technik hat und wer nicht. Und die Menschen, die Technik und KI beherrschen, haben eine ganz andere Chance im Leben, sich auch gesellschaftlich zu verorten. Und ich wünsche mir, ich habe ja einen Sohn und eine Tochter, dass die beide gleiche Chancen haben, dass auch Lori werden kann, was sie will, dass sie sich zutraut, und wenn es Astronautin wäre, ich glaube im Moment tendiert sie zur Meeresbiologin, dass sie das können kann. Und was ich machen kann, ist, ich kann versuchen, allen Kindern dieses Mindset, ich kann Digitalisierung gestalten und ich kann die Welt verändern, ihnen das mitzugeben und ihnen den Reason Why anzubieten, warum es sich lohnt, damit sich zu beschäftigen. Und auch damit, wenn du wirklich Gleichberechtigung willst, müssen wir viel mehr Frauen in Technik kriegen. Weil ganz ehrlich, Teilzeit plus KI ist Vollzeit oder ein ganzes Team. Du musst es doch nur entsprechend orchestrieren. Und dahin zu kommen, dass du auch Mutter sein kannst und Geschäftsführerin. Ich bin leidenschaftlich Mutter. Meine Kinder sind alles für mich. Und da eben wirklich zu gucken, ich würde trotzdem nicht auf meinen Beruf verzichten wollen. Ich liebe, was ich tue und ich kann so viel damit machen. Die Kinder werden total überfordert, wenn sie diese ganze Gestaltungsenergie abfangen müssten. Um Gottes Willen, sie würden sich bedanken. Aber diese Möglichkeit zu Kindern zu bringen und ihnen das aufzuzeigen, das empfinde ich wirklich als Auftrag und auch ganz, ganz groß als Chance, weil wenn sie sehen, dass sie das können, dann haben sie eine Möglichkeit.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mal aus der IT eine Role Model da haben für die Damen. Ich habe ja zwei Töchter, das heißt, ich brauche noch mal mehr, ein Role Model mehr. Und den Zuhörern empfehle ich gerne die Paperwings Podcast Folge 193 mit Nicola Winter, denn die ist Weltraumpilotin oder Astronautin und Eurofighter-Pilotin gewesen. Also auch gern mal da reinhören. Extrem coole Frau, extrem tough, hat auch in den USA genug Jetpiloten ausgebildet. Das heißt, es gibt diese vielen starken Frauen, die inspirierende Persönlichkeiten sind. Jetzt sprichst du auch nochmal das Klischee des männlichen Nerds der IT. Von daher finde ich das auch extrem wichtig, dass genau da diese Role Models hin sind, dass man damit quasi auch aufbricht. Wie sieht für dich eigentlich die ideale Schule der Zukunft aus, wenn wir schon bei der Bildung sind?
Oh, das ist auch ein tolles Buch. Der Jöran Muss-Mehrholz hat dazu, glaube ich, da müsste ich den Titel noch mal raussuchen, wenn du guckst, mal so fiktive Schulen aus dem Jahr 2030 oder 40 geschrieben, ganz unterschiedlich aufbereitet. Also eine Schule, die dem sehr, sehr nahe kommt, ist die Ernst-Reuter-Schule in der Waldstadt in Hatten. In Karlsruhe, in der Waldstadt. Die leitet der Micha Palesche und der hat ein unglaublich tolles, kinderzentriertes Menschenbild. Die haben zum Beispiel einen roten Salon, heißt das, wo Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen gemeinsam diskutieren, was sie ändern wollen. Und ich glaube halt, dass dieses übergreifende und vernetzte Lernen so viel smarter ist. Wahrscheinlich wirst du ein paar Grundskills rausziehen müssen. Also ein bisschen Mathe, Englisch, Deutsch kriegst du wahrscheinlich kaum. Wahrscheinlich muss man da was separat machen. Aber dann zu verstehen, wie du zum Beispiel in Biologie Sachen berechnen kannst oder wie du Texte schreibst für und um und mit Nachhaltigkeit und wie du Physik brauchst, auch um Nachhaltigkeiten zu berechnen. Ich glaube, in dem Moment, wo du bei den Kindern diesen Reason Why schon wieder, also den Grund, warum sie was lernen, mit Beispielen fütterst, kannst du so viel machen. Also daher ja auch diese alberne Geschichte vom Hühnerstall. Ich kann dir sogar noch eine draufsetzen. Wir haben, ich war ja neulich auf dem roten Sofa, Zielgruppe 60+, falls du es nicht kennst, musst du dich nicht schlecht fühlen. Aber das ist schon recht bekannt. Und da wollten die gerne was mit Bildern sehen. Und dann haben wir am Sonntag davor uns nochmal hingesetzt und mal wieder unsere Hühner. Wir konnten ja schlecht das mit dem Microbit und dem Frieren machen, weil es war mitten im Sommer, es war im August. Und haben halt dann eine mit KI und Bilderkennung tatsächlich eine KI trainiert, die die Hühner kennengelernt hat sozusagen. Weil wir hatten die Situation, die waren zu der Zeit freilaufend und ein Huhn verschwand immer morgens, irgendwie um 7:30 oder so. Und wir hatten weniger Eier im Nest. Und dann kam das irgendwann wieder zurück und wir hatten irgendwann so einen Hals, weil wir dachten, ist Zeit, Eier zu suchen. Und das war nicht Ostern, weißt du? Also dann legen die irgendwo fremd. Und wenn du das über eine Bilderkennung steuerst und sagst, das Huhn geht immer morgens um 7:30 raus, kommt um 8 wieder, dann weißt du, du musst suchen. Und dann beobachtest du das 2 Tage später und weißt dann, wo es hingeht. Und wir hatten halt dann diese bekloppte Situation, dass gerade eins der Hühner in der Mauser war. Ich weiß nicht, ob du weißt, also Mauser bedeutet ja einmal normales Huhn, nacktes Brathähnchen in roh, wieder normales Huhn. Also die schmeißen einmal die Feder weg, sehen wirklich fies aus und dann wachsen die neu. Das heißt, die KI hat zwischendurch das Huhn gar nicht mehr erkannt, weil das ganz anders aussah. Und das sind so Sachen, wenn du halt eben auf solche Gedanken mit draufgehen kannst, das ist cool.
Ja. Ja, total spannend. Was für mich noch so interessant wäre für deine persönliche Vita, du warst ja tatsächlich sehr erfolgreich in deinem vorherigen Leben quasi und hast eine erfolgreiche Karriere gemacht. Wo war für dich der Moment, der diesen Wendepunkt ausgelöst hat, zur Hackerschool zu gehen? Utz.
Ja, erfolgreich ist immer sehr relativ, ne? Aber nee, ich habe es immer gern gemacht. Also ich habe ja tatsächlich eigentlich mein Leben lang in Sales gearbeitet. Also Sachen, ich bin eigentlich eine hervorragende Verkäuferin. Das heißt, mit der Einschränkung, wenn ich die Sachen geil finde, die ich pushen will, dann bin ich brillant, ansonsten echt schlecht. Also ich hatte ja in dem Unilever-Konzern durchaus mich über viele Stufen weiterentwickelt, war eigentlich Zeit meines Lebens ein Ice-Cream-Girl gewesen. Also ich habe auch Ben & Jerry's in Deutschland eingeführt und habe dadurch auch Social Entrepreneurship gelernt. Also ich habe den Ben Cohen, den Jerry Greenfield kennenlernen dürfen, bin ein unglaubliches Fangirl von den beiden. Das sind so tolle Sozialunternehmer, also wirklich viel gelernt. Und ja, kam dann auch ins Management nach Hamburg. Wir sind von Frankfurt also hochgezogen. Und ja, dann haben sie mich irgendwann im Zuge einer Umstrukturierung vom Eiscreme-Girl zur Tütenuschi gemacht. Also ich war dann für Trockensuppen verantwortlich. Und echt jetzt, wenn du Ben & Jerry's gemacht hast, verkauft hast, geliebt hast, Trockensuppen. Also, oh, das war echt hart. Und dann hat mein Mann und ich gesagt, ja, wir wollten ja eh noch ein zweites Kind. Dann hatte ich gesagt, oh, ich würde dann auch rausgehen. Ich wollte ja immer schon mal eine Doktorarbeit schreiben. Einfach, weil ich bin so ein bisschen so Schwamm. Ich lerne so gerne und ich wollte es mal probieren. Klappt Akademia oder nicht oder so. Und ja, dann bin ich rausgegangen, habe meine Doktorarbeit geschrieben und hatte dann Ende der Elternzeit oder jetzt tatsächlich schon in der Mitte die Hackerschool kennengelernt und dachte, was eine geile Idee, da muss man eigentlich echt was mitmachen. Ja, und große Konzerne spielen ja immer mal wieder Personalroulette und so alle 3 Jahre wird ja immer wieder ein bisschen abgebaut. Ich hatte dann gesagt, ja, Kinders, also ich bin ja jetzt gerade draußen und ich komme natürlich total gerne zurück, aber macht mir ein vernünftiges Angebot und dann könnte ja jemand anderen den Platz erhalten. Wir kamen dann zusammen. Ich hatte, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass ich auch so oder so gerne zur Hackerschool gegangen bin. Das ist mir entfallen. Und dann hatte ich damit noch ein bisschen Startmöglichkeiten. Und ja, das war für mich der Weg dahin zu sehen, ich habe alles, was ich brauche, zu Hause. Und eben genau dieses Mindset von meinem Mann und den Kindern, das zusammenzudenken und größer zu machen, dann war das für mich der nächste logische Schritt.
Stark. Ich hatte die Woche, am Montag hatte ich Reinhard K. Spenger im Podcast, auch zum Thema Motivation. Wie führst du denn ein Team, das nicht primär für ein hohes Gehalt, sondern für eine Mission arbeitet?
Es ist tatsächlich, Leadership in Sozialorganisationen ist was ganz Besonderes. Also ich versuche und ich habe selber wahnsinnig viel gelernt, immer genau diesen Lernkanal offen zu halten. Und für mich war halt eben eine ganz große Erkenntnis, ich habe mich im letzten Jahr viel mit Hochbegabung beschäftigt, dass ich tatsächlich ganz häufig von mir selber abstrahieren muss, wie Dinge funktionieren oder wie auch Geschwindigkeiten laufen, weil mein Normal ist wahrscheinlich niemandes Normal. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, mit der allerhöchsten Wertschätzung, ich habe so fantastische Menschen in der Hacker School. Ich habe immer so ein Set an roten Teppichen dabei, falls ich irgendjemandem begegne, die ganz viele Sachen so viel besser können als ich. Es ist ein absolutes Privileg, diese Menschen zu führen. Natürlich gibt es halt auch Momente, wo man eben auch Situationen hat, wie man kommt halt auch dann schon mit einem gewissen Anspruch. Man möchte wirken und man möchte auch gesehen werden. Und das geht auch nicht immer, wo du manchmal ganz schön schon balancieren musst. Aber was für mich die Magic tatsächlich gemacht hat, ich habe ein Führungsteam auch mittlerweile aufbauen können, wo ganz, ganz unterschiedliche Kompetenzen drin sind. Und eine zum Beispiel, eine Kollegin, mit der ich ultra eng zusammenarbeite, das ist meine Finanzchefin. Also ich glaube, so ungefähr funktioniert Yin-Yang. Die ist so anders als ich, also so anders. Ich glaube, wir haben viel mehr Unterschiede als das, was uns tatsächlich ähnlich verbindet, aber in einer Wertschätzung, die gigantisch ist. Und wir hatten, ich gebe dir ein Beispiel, ich wollte ihr mal in irgendeinem Gespräch die Bühne geben und sagen, ey, mach du doch mal den ersten Pitch. Und sie sagte hinterher, mach das nie wieder. Ich so, oh, entschuldige, ich dachte, ich wollte das nett gemeint, aber doch falsch. Sagt sie, nee, du machst das Intro. Und dann kann ich das weiterentwickeln und dann macht sie von meinen, und ich schaffe im Intro immer 90%. Das läuft gut. Aber dann macht sie die 140 draus. Und das sind so Sachen, du brauchst eine ganz besondere Art Mensch, die wirklich bereit ist, auch für die Kinder die extra Meile zu gehen, die verstehen, dass der soziale Sektor schlicht und ergreifend nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist und die Resilienz aufbauen. Das ist für mich ein ganz großes Learning. Wir brauchen insbesondere im Leadership-Team Menschen, die Resilienz haben wie Stahlseile und die auch aushalten können, dass Unsicherheit einfach ganz, ganz präsent ist und die Sorgen aus dem Team aufnehmen können, sie zwischenpuffern, sie auch dann bearbeiten können und sie nicht tsunami-mäßig weiter verstärken. Also ja, es ist ein unglaubliches Lernfeld und ich glaube, ich habe auch sehr viel durch Schmerzen gelernt. Ich habe, glaube ich, jedes Fettnäpfchen mitgenommen, aber ich bin unglaublich stolz, was aus dieser Hackerschool geworden ist und was für wundervolle Menschen da drin arbeiten.
Ja, also wir haben ja vorhin im Vorwort schon ein bisschen über mein Buch auch gesprochen, über unser Buch New Work und Resilienz und das ist genau das, was wir als Führungskräfte tatsächlich gerade sehr, sehr viel brauchen. Und es gab gerade ein ganz tolles Interview mit Claudia Roth bei Hotel Matze. Das war vielleicht auch schon älter. Und das fand ich ganz interessant, weil Claudia Roth ja als Grünpolitikerin und jetzt Staatsministerin auch für in Bayern für Kultur einfach sehr viel Lebenserfahrung hat. Und die hat gesagt, nee, es gab noch nie so viele Krisen wie jetzt. Also es gab es wirklich noch nie. Es ist jetzt nicht nur so ein Marketing-Berater-Gag mit der Polikrise, dass so viel zeitgleich ist. Und die Unsicherheiten, das nimmt halt zu und da brauchen wir die Resilienz. Und ich glaube, gerade mit dieser Unsicherheit da umgehen zu können, ist etwas, was gerade wir Deutschen, die auch sehr gerne Kontrolle und Sicherheit haben, wirklich eine große Herausforderung ist, die wir lernen dürfen.
Ja, und im Arbeitskontext hast du es ganz intensiv. Also du hast ja auch häufig Menschen, die dann plötzlich über Dinge reden wollen. Und wo ich auch wirklich sage, manche Punkte musst du auch abbinden. Weil ich merke für mich, also Kopf in Sand stecken bringt nichts, du hast Brösel in den Ohren und es ändert sich nichts. Aber ich grenze mich bewusst von Sachen ab, wo ich sage, es raubt mir nur Energie. Ich muss unglaublich achtsam mit meiner Energie umgehen, auch mit meinem Schlaf. Sonst kann ich nicht das leisten, was ich leisten muss. Und du musst wirklich irgendwie einen Weg finden, wie du auch beruflich Auffangsituationen schaffst in einem Rahmen, der eben geht, um diese Unsicherheit auszuhalten. Weil machen wir uns nichts vor, das wird Menschen nicht in die Wiege gelegt. Und Unsicherheit auszuhalten ist etwas, was so viel Energie, diesen Zwischenzustand zu puffern, auffängt. Da musst du mit umgehen können. Und das ist tatsächlich ganz, ganz große Leadership-Aufgabe.
Ja, das habe ich jetzt letzte Woche bei so einem Leadership-Seminar wieder mitbekommen. Also dieses Wort, was erstmal so ein bisschen sperrig klingt, aber die Ambiguitätstoleranz, das heißt dieser Umgang mit Mehrdeutigkeiten, das ist halt herausfordernd und man muss schnell entscheiden können. Und das ist einfach ein Riesenthema. Ich gehe noch einmal kurz zu den Kindern zurück. Wie schafft ihr es, Kinder aus bildungsfernen Schichten zu erreichen, die sonst keinen Zugang zur IT haben?
Ist tricky und war der Grund, warum wir entschieden haben, in die Schulen zu gehen. Wir hatten halt vor Corona, waren wir halt ausschließlich am Wochenende unterwegs und in Unternehmen. In Corona sind wir dann mehr oder weniger über Nacht auf virtuell geschaltet. Und da haben wir riesige Herausforderungen gehabt, die wirklich sozioökonomisch benachteiligten Kinder zu erreichen. Und wir haben dann gesagt, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir digitale Bildung für Chancengerechtigkeit aufbauen wollen, müssen wir in die Schulen und müssen in die Schulen in sozialen Brennpunkten, um dort wirklich einen Unterschied zu machen. Wir haben zum Beispiel in Hamburg eine Schule, Maretstraße, die hat den Sozialindex 1. In Hamburg indizieren wir Schulen von 1 bis 6. 1 heißt, oder Maretstraße sagt, sie haben 1, weil es 0 nicht gibt. Hoher Migrationsanteil, geringes Gehaltsgefüge, also schon nicht unproblematisch. 6 ist dann Wohlstandsverwahrlosung, ist auch nicht schön, aber anders problematisch. Und an der Schule Maretstraße haben wir wiederholt mal Projekte gemacht, wo wir auch mit, wir haben, ich glaube, ich sogar einmal mit der ganzen Schule programmiert. Und die Kinder, die haben sich wirklich wortwörtlich an uns festgehalten und haben gesagt, wann kommt ihr wieder? Das war so ein cooler Vormittag. Und das wirklich zu sehen, diesen Kindern Mut zu machen, da hast du eine andere Wirkungslogik. Also normalerweise prüfen wir Wirkungslogik nach der IOOI-Matrix. Also es geht um Input, es geht um Output, es geht um Outcome und Impact. Input ist klar, was butter ich rein, damit wir was machen. Output ist die Anzahl der Kurse, die Kindern Spaß machen. Spaß machen als Prämisse, weil damit können sie lernen. Impact ist für mich so ein bisschen die Kategorisierung World Peace. Da kann ich kaum noch messen, steuern und das ist so dieses Jahr, langfristig möchte ich. Aber was wir messen, ist der persönliche Outcome, das ist die persönliche Wirkung. Und da geht es darum, wie verändert sich das Denken eines Kindes, wie verändert sich das Handeln eines Kindes und wie verändert sich durch sein Handeln die Umwelt. Also Beispiel, Mädchen sagt, crazy, ich kann das können, ich habe das hingekriegt, bucht sich irgendwo einen weiteren Kurs. Und weil die kleine Schwester sieht, dass es der großen Spaß macht, probiert sie das auch. Und auf dieser Selbstwirksamkeitslogik hast du, wenn du mit sozioökonomisch benachteiligten Kindern arbeitest, häufig konkrete andere Merkmale. Da geht es im ersten Schritt nicht drum, gehen Sie davon aus, dass Sie jetzt programmieren können, sondern geht es im ersten Schritt darum, dass Sie wirklich für sich anerkennen, dass sie die Chance auf Teilhabe haben. Also, dass sie wirklich nicht ein Problem sind, sondern ein wertgeschätztes oder wertzuschätzendes Mitglied der Gesellschaft. Und das ist das, was für mich den Unterschied macht. Da, wo Gesellschaft und Erziehung versagt und da, wo Kinder Ängste haben, alleine sind, das ist das, wo wir versuchen, mit der Hackerschool einen kleinen Beitrag zu leisten, um ihnen zu zeigen, dass es coole Vorbilder gibt und dass sie auf jeden Fall können, wenn sie es sich zutrauen. Ihr Weg ist ungleich steiniger, aber dass sie eine Chance haben. Und deshalb ist es für mich so entscheidend, in Schulen zu gehen, weil wir eben dort auch diese Kinder erreichen.
Ja, den Ball nehme ich gern auf, weil ich das ähnlich erlebt habe. Ich war selber 5 Jahre als Referent für Sicherheitspolitik in Schulen, allen Formen, mit Politikstudenten, mit Politikleistungsklassen, Abitur. Aber mit die schönsten Momente oder einen der schönsten Momente hatte ich in einer Förderschule, die es nicht gewohnt waren, dass über ein externer Referent kam, dass jemand kam. Und tatsächlich haben die trickiesten Fragen gestellt, weil die so basal waren. Was der Unterschied zwischen Krieg und Frieden ist halt deutlich grundlegender in der Verantwortung oder ja, in der Generierung der Antwort als, wie viele Truppen sind in Afghanistan aktuell stationiert. Das heißt, die sehr spezifischen Fragen, die oft aus Abiturklassen kamen, waren weniger fundamental, mit denen man sich auseinandersetzen, als dann zum Beispiel mit den Förderschulern. Und da hat man halt wirklich einen Impact erzeugt, weil die haben sich gefreut, dass jemand anders, der sieht die. Und das, glaube ich, genau das Gleiche mit der IT, wenn du da hingehst und die haben noch nie jemanden von Hackerschool gesehen. Das, was wir als Individuum dann auslösen, die Hebelwirkung ist einfach viel, viel stärker, weil ich sage immer, es braucht immer nur einen Menschen, der an dich glaubt, damit du zu Größtem hinauswachsen kannst. Und das ist oft nur ein Impuls, das ist oft nur ein Anstoß, das ist ein Satz, das ist eine Wertschätzung, die sonst in ihrem Leben nicht erfahren. Und plötzlich werden die sagen, Mensch, Julia war so cool. Also eigentlich klang das total langweilig. Ich kenne nur die langweiligen Nerds. Aber jetzt will ich auch mal gucken, was ich mit XY machen kann. Und ich glaube, das, was ihr da auslösen könnt, ist einfach wirklich extrem wichtig. Jetzt habe ich ja quasi flammende Rede für dich noch gehalten.
Die war super. Aber genau das ist der Gedanke dahinter, was wirklich was verändert. Und ich gebe dir ein Beispiel noch dazu. Ich war in der Stadtteilschule am Hafen. Das ist halt hier auch eine der Schulen mit einem krasseren Sozialindex. Und da war ein Mädchen, die war so ätzend. Die hat gestört, die hat wirklich so richtig alle Register gezogen. Und ich hatte die beobachtet, ich war mit dabei und Das war mega spannend. Ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, weißt du, ich glaube, du bist das smarteste Mädchen im ganzen Raum. In fact sogar das smarteste Kind der ganzen Klasse. Überleg mal, ob du dich darauf einlassen kannst, weil das, was ich bisher gesehen habe, das ist absolut outstanding und das habe ich so noch nicht gesehen. Das Mädchen war wie ausgewechselt. Die hat die coolsten Sachen programmiert. Natürlich hat sie immer noch, auch um das Gesicht zu wahren, zwischendurch ein bisschen ätzende Kommentare gemacht. Aber es war so zauberhaft. Ich hätte ihr so gerne einfach meine Telefonnummer gegeben, um bei dem Kind weiter dran zu bleiben. Wir machen es nicht. Das ist nicht unsere Rolle. Und insbesondere auch aus anderen Gründen wollen wir da gar nicht die privaten Kontakte. Das hat ja auch was mit Kinderschutz zu tun. Aber das war etwas, wo ich gemerkt habe, dass einfach durch das Sehen dieses Menschenkindes, es hat sich so diametral gewandelt. Und das ist einfach was, wir kriegen auch oft gespiegelt, dass auch neurodivergente Kinder, wir kriegen häufig gesagt, ah, der hört sowieso nicht zu, macht euch nichts draus. Und wenn er randaliert, das macht er immer, ey, liegt nicht an euch, ne? Und die Kinder sind die ruhigsten, die krassesten Mitarbeitenden und wir kriegen oft, das haben wir noch nie so erlebt und wow. Und das ist halt einfach, wir haben den Luxus, wir müssen uns an keinen Lehrplan halten. Wir sind da, um zu begeistern und für Zukunft die Köpfe zu öffnen und die Herzen. Und das ist schon echt ein krasses Privileg. Und von daher, deine Rede war mega. Ich unterstreibe sie sofort.
Ja, normalerweise hätte ich jetzt noch zum Hauptteil die Abschlussfrage. Gibt es noch etwas, was wir nicht beleuchtet haben in der kurzen Zeit, das hier noch total wichtig wäre? Ich weiß nicht, ob du es nicht schon perfekt abgerundet hast, aber ich lasse die Frage trotzdem da. Gibt es noch etwas, wo du sagst, Mensch, Danny, warte mal, ich habe zwar schon gepitcht, aber das Thema, das will ich nochmal ganz kurz und ganz wichtig adressieren.
Ja, ich hätte eine Sache. Und zwar, die ist jetzt ein bisschen böse, aber alle die zuhören, es ist mein ganz, ganz großer Wunsch, aus dem passiven Konsumieren rauszukommen und wirklich zu gestalten. Weil wenn ich jetzt etwas flapsig sage, ich bin es so satt, dass wir gesagt kriegen, wie cool wir sind. Danke, ja, wir wissen das auch und wir sind auch wirklich cool und das ist auch nett gemeint. Aber das allergrößte Kompliment ist wirklich zu sagen, Mensch, mega, ich mach mit. Und jeder Euro macht einen Unterschied. Und jedes Kind, mit dem ihr interagiert und jeden Moment, wo ihr das erste Mal etwas Neues macht, das ist das, was Unterschied macht. Und nicht, wenn ihr Kinder sagt, du musst das lernen, aber ich hänge hier am Handy, sondern, wow, krass, ich habe auch keine Ahnung, lass uns das zusammen entdecken. Kommt ins Tun, macht was und sagt nicht nur coolen Menschen, dass sie cool sind, sondern guckt, wie ihr unterstützen könnt, weil Weltretten ist an sich gar nicht so komplex. Wie gesagt, wenn jeder was mit zur Party bringt, muss man auch keine dreistöckige Torte backen, sondern manchmal reicht ein Dip oder ein Baguette und es bockt so sehr. Es ist richtig, richtig cool. Das wollte ich nochmal sagen.
Super, die Links findet ihr unten in den Shownotes. Die schickt mir Julia dann zu und dann könnt ihr genau da die erforderlichen Informationen kriegen. So, liebe Julia, jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ganz aktuell, we are still standing. Die Hacker School ist eins der Unternehmen, was tatsächlich aus nahezu jeder Krise irgendwie gestärkt hervorgeht. Und wir haben echt einiges durchgemacht. Aber ich bin so stolz darauf, ein so tolles Team mitgeformt zu haben und führen zu dürfen. Und es ist nicht immer einfach. Und das sind echt krasse Leute hier. Aber da bin ich mega stolz drauf, wo wir jetzt stehen und vor allen Dingen, wo wir uns noch hin entwickeln wollen.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Geld drucken. Nee, also das ist jetzt wieder sehr praktisch gedacht für Hacker School. Ich lerne gerade Spanisch und Cello und bin bei beiden noch nicht so weit, wie ich es gerne wäre. Aber das ist was ich unheimlich gerne können werde, wenn wir jetzt wirklich einfach bei normalen Fähigkeiten sind. Und da arbeite ich schon dran.
Cool. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ein Buch ist Momo. Ich liebe Michael Ende und die Gedanken und wie er schreibt und wie er vorgeht. Die Gedanken zur Zeit sind etwas, was mich sehr bewegt hat und was tatsächlich unglaublich weise ist. Und das Rätsel kannte ich immer noch auswendig. Das ist toll. Ein anderes Buch ist Allein mit dem Handy von Daniel Wolf. Das ist eher nicht so Belletristik-mäßig, sondern ein Buch, in dem Daniel Wolf aufzeigt, wie krass wichtig es ist, dass wir Eltern uns drauf schaffen, wie wir mit Smartphones interagieren und wie wichtig es ebenfalls ist, dass wir eben nicht einfach den Kindern ein Smartphone in die Hand drücken, sozusagen als Schnuller. Und jetzt mache ich noch ganz kurz eine Werbung. Unser KI-Buch von Was ist was ist auch so, so toll. Das hat mich tatsächlich beim ersten Lesen richtig beeindruckt, weil meine Rolle ist ja nicht, die Bücher in erster Linie selber zu schreiben, sondern sie wirklich so umzusetzen, dass junge Menschen das verstehen. Und das ist offiziell ab 11. Und es ist so cool, dass sogar meine Mutter gesagt hat, jetzt hat sie verstanden, worum es geht. Und das ist so das, ich liebe, bei Was ist was könnte ich übrigens, glaube ich, fast alle Bücher mit ganz wenigen Ausnahmen aufzählen. Einfach, weil es auf Neugierde und Wissen und wir nehmen Kinder ernst gewünscht ist.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich habe das auch genossen, mit meinen Töchtern die aus der Bibliothek alle mal durchzulesen. Und ich bin da nicht dümmer rausgegangen, sage ich mal so. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Tatsächlich ist es ein Glaubenssatz, den mein Vater wahnsinnig gut gemeint hat, der aber immer noch durchaus seine takes its toll sozusagen, seine Auswirkungen hat. Er hat immer gesagt, prüfe zuerst, was du hättest besser machen können. Und dieser Satz ist an sich sehr, sehr mächtig und sehr wertvoll, weil er mich davor schützt, zu sagen, du bist schuld und you are to blame for my luck in life. Es hält mich immer im Driver's Seat. Aber es gibt mir auch die harte Hypothek mit, ganz häufig erstmal immer zuerst die Schuld bei mir zu suchen und immer zu hinterfragen, ob ich es nicht hätte besser machen können. Und das Blöde ist, du hättest fast immer alles besser machen können. Aber auch wenn ich zum Beispiel in der Situation übers Team hart angegangen werde, warum ich etwas einer Person nicht gesagt habe, denke ich erstmal so, oh Gott, oh Gott. Aber dann zu sagen, entschuldige, das habe ich mit einem Mitglied aus seinem Team besprochen, warum redet ihr nicht? Das ist halt, es kostet immer Energie, das erstmal aufzufangen, auch wenn es auch positiv sehr machtvoll ist. Es ist durchaus was, ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr an mich selber glauben und dadurch auch etwas gütiger mit mir sein können.
Finde ich total spannend, weil einer meiner Lehrsätze für Führungskräfte ist ja reflektiert sein. Aber das Übermaß an Selbstreflexion und Selbstkritik führt halt dazu, dass man die Fehler bei anderen nicht mehr sieht. Das heißt, so two sides of a coin. Ist nämlich genau die gegenteilige Frage. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Auch einer von meinem Vater. Ich erzähle ihn dir auch mit einer kleinen Anekdote zusammen, weil die eigentlich ganz süß ist. Also ich war ja schon immer so ein bisschen stabiler. Also und Vati sagte auch, mach dich flauschig, eine dünne Kuh ist auch kein Reh. Also ich war immer schon eher kompakt. Und mein Vater hat als Anatomielehrer bei John Neumeier die Balletteleven mit unterrichtet. Also ich bin in dem Alter ungefähr auch schon unter Tütüs durchgepäst und Ballett war meine große Leidenschaft. Und ich hatte auch eine Zeit, da habe ich jeden Tag getanzt und ich wollte unbedingt zum Bolschoi-Ballett, weil das waren die Besten und wenn schon, denn schon. Also ich kann immer so ein bisschen Typ ganz oder gar nicht. Und dann sagte ich auch zu Vati, ich will zum Bolschoi und das werde ich schaffen. Und dann legt er so den Kopf schief und sagt, Mädchen, wenn du das willst, wirst du das schaffen. Und er war weder blind noch blöd. Also, dass mein Vater genau gesehen hat, dass ich niemals die Figur haben werde, höchstwahrscheinlich, in diese Richtung zu kommen. Das war transparent. Aber diese Kraft, die ich aus dem Satz mitgenommen habe, ist, wenn du das willst, wirst du schaffen. Gott sei Dank haben sich meine Prioritäten verschoben, sonst wäre die Hacker School auch wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt ist. Aber dieses Zutrauen, das macht mich sehr, sehr mächtig. Also du weißt ja, was ich meine. Das gibt mir viel Kraft, dass ich sage, wir kriegen das hin. Nicht ich alleine, aber wir werden das schaffen und ich kann das schaffen. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Energie versetzt.
Ja, ich finde es auch nochmal schön, weil das nochmal den Bogen schließt, auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Du hast eine Person, die an dich geglaubt hat und hat dich bestärkt, in dem Fall dein Vater, auch wenn bestimmte Ziele, wenn es auch Hintergrundgründe gibt, ich werde auch kein Jockey mehr, also da werden die Pferde auch sagen, nö, danke. aber gleichzeitig, aber diese Zielsetzung, die Energie und der Wille und die Unterstützung, und ich glaube, das ist halt immer, du konntest ja dann trotzdem Ballett und du hast Ballett gemacht. Und das ist aber schon mal die Ermutigung und der Skill, und der macht ganz viel mit Selbstwertgefühl und mit eigener Kraft. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Teil auch zur Resilienz. Wenn wir schon ein bisschen in deiner Kindheit sind, was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Oh, da gibt's auch viele. Oh, herrlich. Wo ich auf eine Leiter kletter und meine Oma noch gerade so den Hosenboden festhält. Oder wo ich am Strand sitze in Dänemark und wirklich mit vollen Händen Sand esse. Das hat so geknirscht. Aber es ist tatsächlich ein kleines Porträtfoto. Da bin ich vielleicht 4, 5 Jahre alt. Da habe ich einen Gesichtsausdruck, wo du wirklich so verschmitzt sehen kannst. Ich kann das gar nicht sagen, Schabernack, also wirklich faustdick hinter den Ohren. Und das ist ein Bild, was ich kurioserweise immer noch auch neben den Bildern meiner Kinder auf dem Schreibtisch stehen habe, weil das ein solche gute Laune Kraftbild ist. Ja, das ist echt süß.
Cool. Welches ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Du möchtest jetzt aber nicht Amalie Sieveking hören wahrscheinlich, oder?
Das sagt mir noch nichts.
Das ist das Krankenhaus, wo ich geboren worden bin.
Nee, das ist eine bewusst offene Frage. Das wollte ich nicht wissen, aber es kommt hier immer sehr, es ist eine bewusst systemisch offene Frage. Und es kommen immer ganz unterschiedliche Antworten. Fritz Simon hat gesagt, der Sandkasten zum Beispiel. Weil er da schon die ersten Formen gebaut hat.
Da hatte ich dann auch, glaube ich, viele. Also genau dadurch, dass ich so offen wirklich, ich habe 40 Jahre Geige gespielt, ich bin im Zirkus aufgetreten, ich habe Leistungsschwimmen gemacht, ich habe also ganz viele verrückte Sachen. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt abgesehen von diesen jüngeren Sachen, ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt gewesen, wo ich die Hackerschool übernommen habe. Einfach weil das war nach 20 Jahren Konzernkarriere wirklich die Entscheidung zu sagen, ich gehe raus, ich gehe auf ein Projekt, das 2 Jahre finanziert ist. Danach war alles offen und ich folge wirklich meinem Herzen. Meine Mutter hat schon früh gesagt, ich hatte schon immer ein Faible für einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Also nicht jetzt, oh geil, kaputt, guck mal, sondern ich wollte da immer helfen und also auch wirklich unterstützen, dass er wieder fliegen konnte. Und das ist sowas gewesen, wo ich dann dachte, okay, es ist totaler Wahnsinn, weil ich... habe ich einen doppelten Boden? Ja, in gewisser Hinsicht schon. Wie gesagt, mein Mann und ich sind ein super, super gutes Team. Wir haben es auch zusammen entschieden. Aber da wirklich einfach zu sagen, komm, spring. Es könnte ja sein, dass du fliegen kannst. Und es ist schon manchmal ein bisschen unruhiger Flug. Aber also wir konnten bisher sämtliche Bruchlandungen vermeiden, sind manchmal so ein bisschen kurz am Boden langgeschrammt und mit einem Flügel auf den Boden getitscht oder so. Aber das war tatsächlich, in diesen Bereich zu gehen und zu sagen, es ist mir wichtiger, die Welt wirklich zu verändern und damit einen Footprint zu hinterlassen, als wirklich eine gut dotierte Konzernkarriere wirklich bis zum Ultimo zu treiben. Das ist schon was, wo sich mein Leben nochmal wirklich ganz grundlegend verändert hat. Und ich glaube, dass ein weiterer Aspekt derjenige ist, sich eben auch wirklich jetzt mit Mitte 40 mit dem Thema Hochbegabung nochmal auseinandergesetzt zu haben, weil ich das nie wusste. Und das klingt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber ich habe immer doppeltes Tempo gemacht. Ich habe parallel studiert und gearbeitet, dann habe ich promoviert und Kinder gehabt, dann habe ich das fertig gemacht und auch jetzt Geschäftsführung und Kinder, das sind ja auch schon 2 Jobs eigentlich. Und so dieses Verständnis dafür aufzubauen, dass das okay ist, das ist tatsächlich auch nochmal was, was meiner Lebensreise auf jeden Fall eine ganz andere Konnotation mitbringt und mich zum ersten Mal wirklich ein bisschen mehr in Ruhe und in Frieden mit mir arbeiten lässt und eben halt mir die Herausforderung nimmt, mich immer so hart selbst zu hinterfragen. Also das ist schon, ist spannend, erwachsen zu werden.
Du hast Ruhe und Frieden schon gesagt und das führt auch zu der nächsten Frage. Wo findest du denn Ruhe und Gelassenheit?
Ganz häufig, abstruserweise in Hochdrucksituationen, weil ich merke, dass ich unheimlich gut bin, genau in solchen Formen zur Höchstleistung auflaufe. Das ist jetzt nicht klassisch Ruhe, ne? Aber es ist eine ganz besondere Art des im Inneren mit sich im Gleichklang sein. Und ansonsten ist es tatsächlich wirklich meine Familie. Also wir haben das große Privileg, dass meine Mutter bei uns wohnt und davon ausgeht, dass ihr Schwiegersohn, also mein Mann, quasi auf Wasser läuft. Also die verstehen sich mega gut. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Und wenn wir zu Hause sitzen und zusammen Rommi spielen. Strunzblödes Spiel, nur Kniffel ist schlimmer, ey. Nee, aber es ist toll. Es ist einfach so, es ist eine Tradition. Wir sind zusammen, wir necken uns, wir besprechen Dinge. Es, für mich ist mein Powerhouse wirklich meine Familie und das Wissen, wie dankbar ich darum bin, so ein Setting zu haben.
Und ich glaube, die nächste Frage hast du schon am Anfang beantwortet, aber wir gehen gerne nochmal drauf ein. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Also, lass mich mal kurz über Andi nachdenken. Nee, ich liebe Menschen, die lernen, die sich auch selber hinterfragen, die sich challengen, für die gut zu sein immer ein Anspruch ist, um noch cooler zu werden, denen ich aber auch vertrauen kann. Also für mich ist Wahrhaftigkeit, Authentizität und Ehrlichkeit das absolute Conditio sine qua non. Also man kann mich durch Missgeschicke oder sowas niemals verletzen, aber durch Bösartigkeit ganz schnell. Und diese gute Intention, das ist für mich das, was absolut wertschätzend ist. Und für mich ist es ein gigantisches Geschenk. Also ich habe mit meinem Mann einfach einen Partner, der unglaublich smart ist. Also der lässt sich auch gar nicht testen. Ich glaube, dass der sagt, so hohe Zahlen gibt's gar nicht. Also immer mit einem Lachen, das ist für ihn nicht wichtig. Aber von ihm die Wertschätzung zu erfahren, dass er mich auch für einen der coolsten Menschen hält und so super stolz darauf ist, dass wir zusammen eine Partnerschaft haben und ich das 1:1 zurückgeben kann. Also ja, wenn du ein Profil von Andi willst, hast du die ganze Liste. Aber ich stehe wirklich auf coole, smarte, gute Menschen.
Jetzt kommt meiner Meinung nach eine der anspruchsvollsten Fragen. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Eins davon wird die Hochbegabung gewesen sein. Tatsächlich zu verstehen, wie man tickt und wie man sich wirklich handeln kann. Der zweite Teil ist, dass dass 4 Augen mehr sehen als 2. Und dass meine Netzwerke und meine Sparring-Partner immer mehr wissen als ich und das, also gar nicht in der Über- oder Unterordnung, sondern dass Diversity in diesem Kontext zwar sackaufwendig ist und ultra anstrengend, aber der Sache unglaublichen Mehrwert gibt. Und der dritte ist vielleicht, dass ich keine Angst mehr habe, um Hilfe zu bitten. Dass ich wirklich gesehen habe, auch das, ich will nicht sagen, ich habe in meinem Netzwerk eigentlich bei jedem einen Gefallen schuldig. Also ich gebe viel, ich unterstütze, ich bin da, ich höre zu. Aber dass ich auch da, ich sag mal, Gefallen einlösen kann und dass es mir noch niemand krumm genommen hat, wenn ich sage, da habe ich echt keine Ahnung von. Das weiß ich nicht. Ich brauche hier Unterstützung. Das sind meine Gedanken. Was sind deine dazu? Also wirklich, wirklich sich selber gut zu kennen, in Netzwerken zu interagieren und die kollektive Intelligenz wirklich zu pushen und eben auch wirklich um Hilfe zu bitten, wenn man sie braucht. Das sind vielleicht auch Sachen, die ich gerne schon früher in meinem Leben gewusst hätte, aber das sind für mich ganz, ganz entscheidende, auch berufliche Erkenntnisse gewesen.
Die nächste Frage hast du eigentlich, glaube ich, schon beantwortet. Welche Menschen inspirieren dich?
Okay, ich nehme jetzt mal einen anderen als meinen Mann, ja? Und mein Team, die hatte ich jetzt schon beide erwähnt. Jemanden, den ich wahnsinnig gerne mal treffen möchte, ist Simon Sinek. Also dieses mit Start with the Why und so. Boah, ich glaube, der Typ ist ultimativ smart und ich mag diese Gedankengänge, dass er das schafft, auch unangenehme Themen in einen guten Kontext zu packen. Und sowas wie Millennials at the Workplace ist einer der genialsten Talks, die aufgezeichnet sind und wie er Sachen runterbricht und auch daraus Aktivitäten ableitet. Das ist wirklich ein Mensch, wo ich sage, oh, da würde ich echt was für geben, mit dem mal wirklich in einen intensiven Austausch einzusteigen.
Total stark, weil der wird ja ganz oft zitiert, auch von mir, aber er wurde noch nie genannt bei der Frage. Spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Beherzige den zweiten Rat von Fatih mehr als den ersten. Du bist ganz schön cool und hinterfrag dich nicht nonstop. Also, ja, Ich glaube, wirklich einfach ein bisschen gütiger mit sich zu sein, das hätte mir auch in früher Jugend ein bisschen besser getan. Ich habe mich sehr, sehr viel über Leistung definiert und auch immer mega abgeliefert, aber das war schon ganz schön tough.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass jedes Kind einmal programmiert hat, bevor es sich für einen Job entschieden hat. Also ich würde wahnsinnig gerne diesen Gedanken der Hackerschool wirklich groß machen und nicht nur eine 750.000 Kinder in Deutschland jedes Jahr zu erreichen, sondern einen Beitrag zu leisten, dass wir auch zum Beispiel in Afrika Early Entrepreneurial Education, ICT und English zusammendenken können, dass wir wirklich mehr Liebe auf dieser Welt haben, mehr Zugehörigkeit, mehr Stärkenfokussierung. Ich möchte einfach, dass Hack the World a Better Place durch mich ein bisschen mehr Substanz bekommen hat und Wirklichkeit wird.
Und das könnte fast die Überleitung zur Abschlussfrage sein. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, das war dann die Überleitung zur Abschlussfrage. Für mich ist es wirklich dieses Hack the World a Better Place, was für mich nicht nur den Slogan der Hackerschool umfasst, sondern wirklich ein Aufruf ist, aktiv zu werden. Nicht andere zu beschuldigen, sondern selbst hacken hinterher, Tobacken zusammen, egal was du dafür nimmst. Aber wir Menschen können so viel erreichen, wenn wir es wollen und wenn wir halt nicht diese deutschen Fragen, wer ist schuld und warum geht's nicht, in den Fokus stellen, sondern getting to yes, wie kann ich gestalten? Und das ist für mich Hack the World a Better Place, weil wir haben es in der Hand und wir können insbesondere für die Kinder die Welt verbessern.
So, und mit diesem schönen Statement haben wir es auch geschafft. Liebe Julia, vielen, vielen lieben Dank für dieses unterhaltsame, inspirierende und extrem kurzweilige Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Danke für die wirklich, wirklich coolen Fragen. War eine mega Zeit.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.